Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Paul Fortmer, ich bin Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Supervision und Coaching. Ich habe die Ehre, Ihnen den ersten Vortragenden anzukündigen, sag aber vorher gerade einen Satz, wie jetzt sozusagen der Ablauf bis zur Pause um 15.45 Uhr ist. Also der erste Vortrag wird etwa eine Dreiviertelstunde dauern und dann wird es eine Phase von Kleingruppen geben. Sie sitzen ja schon in kleinen Gruppen, also es wird Gelegenheit geben, an den Tischen über den Vortrag zu diskutieren. Und dann haben wir auch noch mal etwa 20 Minuten Zeit, dann hier im Plenum miteinander ins Gespräch zu kommen. Um 3:45 wäre dann die Pause. Also, unser erster Vortragender ist Wirtschaftswissenschaftler, Diplom-Betriebswirt. Er ist Psychologe und Erwachsenenbildner, Diplompsychologe. Er hat sich habilitiert über Emotionen und Anerkennung in Organisationen. Er hat sich auch mit der Schnittstelle Computer-Mensch beschäftigt, schon vor langer Zeit, als das noch gar nicht so sehr im Vordergrund stand, wie das im Moment ist. Er hat Titel, Professor Dr. Erhard Titel, ist Arbeitswissenschaftler und tätig aktuell als Dozent am Zentrum für Arbeit und Politik der Universität Bremen. Und was ich nicht unerwähnt lassen will, er ist auch Supervisor. Ja, Herr Titel, vielen Dank, dass Sie da sind. Sie sprechen zu uns zum Thema, was ist gute Arbeit, gesellschaftliche und philosophische Perspektiven.
Ja, guten Tag meinerseits. Ich wollte beginnen mit den Worten, es ist mir eine große Freude, hier zu sprechen. Nach den ganzen Vorbemerkungen und Reden muss ich sagen, es ist mir eine große Ehre, hier zu sprechen. Ich finde diesen Raum überwältigend, den Ausblick überwältigend. Mal schauen. Ja, der Fahrplan meines Vortrags steht hier, dass Sie zumindest so eine Idee immer haben, wo ich jeweils bin. Es wurde ja der Text schon mit verteilt. Ich spreche einen kürzeren Text, also wenn Sie mitlesen, werden Sie immer zwischendurch verloren gehen. Insofern macht es doch eher Sinn zuzuhören. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine große Ehre, auf dieser Tagung über gute Arbeit zu sprechen und damit die Arbeitswelt einmal aus einem anderen Blickwinkel präsentieren zu können, als dies in Supervision und Coaching in der Regel geschieht. Mit meinem Forschungs- und Beratungsschwerpunkt auf Arbeitsbeziehungen und betrieblichen Interessenvertretungen, sprich ich arbeite mit Betriebsräten, Personalräten und Mitarbeitervertretern vorwiegend, fühle ich mich doch immer eher am Rande des Supervisionsdiskurses, so wie es umgekehrt auch nicht gerade einfach ist, wo ich mich auch herumtreibe, in gewerkschaftlichen Kontexten mit reflexiver Beratung zu punkten. Das ist wahrscheinlich noch die schwierigere Aufgabe sogar. Zugleich ergibt sich aus diesem Grenzgang aber auch die Chance, sowohl arbeitspolitische als auch professionsorientierte Perspektiven miteinander ins Gespräch zu bringen. Genau das ist es, was ich im heutigen Vortrag zu tun gedenke. Gute Arbeit ist gegenwärtig einer der zentralen arbeitspolitischen Begriffe. Wenn ich arbeitspolitisch sage, meine ich schon wesentlich die gewerkschaftliche Perspektive. Und professionell gute Arbeit ist zugleich etwas, worum unsere Supervisanten und auch wir als Berater beständig ringen. Eine weitere Vorbemerkung, das knüpft, glaube ich, an etwas an, was du hier schon gemacht hast, ist mir ein großes Anliegen. Ich widme diesen Vortrag meiner viel zu früh verstorbenen Kollegin Brigitte Hausinger. Wie kaum eine zweite hat Brigitte Hausinger schon sehr früh die Bedeutung von Arbeit und des Wandels der Arbeitswelt für die Supervision betont. So in ihrer Dissertation Ökonomie und Arbeit aus dem Jahr 2002, ihrem Buch Supervision, Organisation, Arbeit, Ökonomisierung aus dem Jahr 2008 und zuletzt in einem Aufsatz mit dem Titel Vita Activa, der folgenreiche Wandel des Arbeitsbegriffs. Brigitte hatte mit mir über Jahre die Redaktionsleitung der Zeitschrift Supervision inne und auch hier vor Ort war sie ja keine Unbekannte, hat sie doch maßgeblich die Supervisions- und Organisationsberatungsstudiengänge in Schlosshofen und an der FH Vorarlberg mitentwickelt. Es hätte ihr gebührt, an dieser Stelle über gute Arbeit zu sprechen. Wenn in der Vergangenheit im Umfeld von Supervision von Arbeit die Rede war, dann meist in Gestalt von sozialer Arbeit, biografischer Arbeit, Beziehungsarbeit, Identitätsarbeit und Fallarbeit oder von Arbeitsfeldern, Arbeitsbeziehung, Arbeitsbündnis, Arbeitsaufgabe oder aber von der Arbeit des Beraters. Nur wenige Autoren beschäftigten sich mit Arbeit im Sinne von Erwerbsarbeit. Und folgerichtig tauchten Beschäftigte weniger als Arbeitnehmer, denn als Berufsausübende auf. Die Beruflichkeit und die Arbeitsbeziehung zu den Klienten stand und ich glaube steht im Fokus des supervisorischen Blicks auf die Arbeitswelt. Dieser berufs- und beziehungsorientierte Arbeitsbegriff führte auch dazu, dass sich Supervision, obgleich sie sich als arbeitsweltliche Beratungsform versteht, die Arbeitswissenschaften kaum zur Kenntnis nahm. Auch die Ausdehnung der Supervision über das Feld der sozialen Arbeit hinaus, auf den, wie es manchmal etwas nebulös heißt, Profitbereich, hat daran wenig geändert. Vielleicht kann man sagen, dass sich zunächst weniger die Supervision der arbeitspolitischen Realität von Arbeitnehmern näherte, als vielmehr die Arbeitswelt sich in einer Weise veränderte, dass die Perspektiven und Zugangsweisen von Supervision für die alltägliche Bewältigung der Arbeit mehr und mehr erforderlich wurden. Brigitte Hausinger fasst dies wie folgt: Die Gestaltung und Bewältigung von Beruf, Funktion, Tätigkeiten sowie Prozessen benötigt Reflexion. Tätige müssen sich, ihre Handlungen und ihre Tätigkeiten beobachten und interpretieren können. Arbeitsbezogene Reflexion und Selbstreflexion sind eine Daueraufgabe geworden, die es zu lernen und zu integrieren gilt. Nicht zuletzt dadurch hat sich die Supervision, auch Stefan Busse zufolge, zunehmend von ihrem Ursprungsland der sozialen Arbeit gelöst, um sich als generelles Beratungsangebot für Professionals der Arbeitswelt zu entwickeln. Hinzu kam ein weiteres. Durch die verstärkte Ökonomisierung, Flexibilisierung und Subjektivierung von Arbeit, auch in den zentralen Feldern der Supervision, musste sich diese, wie ihre Klientel auch, stärker mit der Realität ökonomischer Verwertung und deren Folgen auf Führungskräfte, Beschäftigte, Klienten sowie die Struktur und Kultur in Organisationen auseinandersetzen. Die DGSV nahm diese Herausforderung, und hier muss man einfach an Jörg Fellermann erinnern, aktiv auf und initiierte die von Haubel und Voss durchgeführten Studien zu Arbeit und Leben in Organisationen. Seit 2015 steht die Arbeitswelt an erster Stelle der strategischen Positionierung der DGSV und ist damit deren zentraler Bezugsrahmen geworden. Ich zitiere: Unser Feld ist die Arbeitswelt. Sie ist so zentral wie dynamisch für den Einzelnen wie für die Gesellschaft im Ganzen, deren Nutzen wir uns verpflichtet fühlen. Wir beraten unsere Auftraggeber, Kunden, Klienten und Ratsuchenden, damit die Verbindung von Humanität und Ökonomie und die Güte der Arbeit, dieser Dreischritt ist wichtig, Verbindung von Humanität, Ökonomie und die Güte der Arbeit gelingt, wiederhergestellt und entwickelt wird. Es ist nicht zufällig, dass auch die ÖVS das Jahr 2015 mit einem Heft zum Thema gute Arbeit, gutes Leben begrüßte. Arbeit und vor allem gute Arbeit ist in der Supervision zu einem Thema geworden. Damit komme ich zum nächsten Punkt, zur Frage: Was ist Arbeit? Diese Frage hat die Ökonomie, die Philosophie und vor allem die Arbeitssoziologie immer wieder beschäftigt und zahlreiche historische Arbeitsverständnisse und Arbeitsbegriffe hervorgebracht. Dennoch, so Günter Voss, in einem fulminanten Überblick gibt es nach wie vor keine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage. Sie wird Voss zufolge auch in Zukunft unbestimmt bleiben, da Arbeit grundlegend vielgestaltig, historisch variabel und gerade derzeit in einer äußerst dramatischen Entwicklung begriffen ist. Zudem sei Arbeit und nicht zuletzt auch ihre Begriffsbestimmung wesentlich eine machtvolle, interessenberührende, kulturelle und politisch praktische Problematik, was auch auf das Thema gute Arbeit zutrifft. Sprachgeschichtlich hat das deutsche Wort Arbeit indogermanische Wurzeln, die auf schwere körperliche Anstrengung, auf Mühsal und Plage und daraus abgeleitet auf eine unwürdige, mühsale Tätigkeit verweisen. Dies klingt an die antike Bedeutung von Arbeit an, der zufolge Arbeit bedeutete, der Notwendigkeit der Erhaltung des Körpers und der Welt untertan zu sein. Auffallend ist, so Voss, dass fast alle Vorstellungen von Arbeit durch Ambivalenzen gekennzeichnet sind. Arbeit belastet das menschliche Leben und bereichert es zugleich. Neben dem Aspekt der Plage wird sie oft auch als Grundlage für eine erhoffte Befreiung aus Mühsal und Elend, wenn nicht gar als Feld der schöpferischen Selbstentfaltung des Menschen gesehen. In der Arbeitssoziologie wurde lange Zeit ausschließlich Arbeit als erwerbsförmige Tätigkeit begriffen und es bedurfte der Frauenforschung, um einem erweiterten Arbeitsbegriff Geltung zu schaffen. Da hat Eva Senghers-Knobloch auch einen wichtigen Ort in dieser Diskussion. Einem Arbeitsbegriff, der die überwiegend von Frauen ausgeführten Tätigkeiten wie Hausarbeit, Kindererziehungsarbeit, Pflegearbeit etc. mit aufnimmt. Die gegenwärtige Diskussion um gute Arbeit bezieht zwar die Vereinbarkeit von Arbeit und häuslichem Leben mit ein, beschränkt sich jedoch, wie ich dadurch auch in diesem Vortrag, wieder auf die Perspektive der Erwerbsarbeit. Aus der langen Tradition von Arbeitsbegriffen möchte ich nur einen Denker aufgreifen, der bis heute nicht an Aktualität verloren hat, Karl Marx. Marx sah in der Arbeit nicht nur eine Tätigkeit, mit der sich der Mensch die Natur aneignete und diese in lebensdienlicher Weise gestaltete. Für ihn ging damit eine Selbstveränderung des Menschen einher, in der dieser die in der menschlichen Natur schlummernden Potenzen entfaltet und sich damit als Einzelnen und als Gattungswesen überhaupt erst erzeugt. Im berühmten Arbeitskapitel des Kapital liest man, indem der Mensch durch die Arbeit auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigene Natur. Er entwickelt die in ihr schlummernden Potenzen und unterwirft das Spiel ihrer Kräfte seiner eigenen Botmäßigkeit. Im Unterschied zu diesem doch sehr sachlich und analytischen Begriff von Arbeit im Kapital hielt sich Marx in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahr 1844 mit der Kritik entfremdeter bzw., wie er es nennt, entäußerter Arbeit weniger zurück. Ich zitiere: Worin besteht nun die Entäußerung der Arbeit? Erstens, dass die Arbeit dem Arbeiter äußerlich ist, das heißt nicht zu seinem Wesen gehört. Dass er sich daher in seiner Arbeit nicht bejaht, sondern verneint, nicht wohl, sondern unglücklich fühlt, keine freie physische und geistige Energie entwickelt, sondern seine Physis abkastet und seinen Geist ruiniert. Der Arbeiter fühlt sich daher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. Zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Hause. Das ist ja gerade dabei, historisch sich sehr zu verändern. Ob das so viel besser ist, kann man diskutieren. Seine Arbeit ist daher nicht freiwillig, sondern gezwungen, Zwangsarbeit. Sie ist daher nicht die Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern sie ist nur ein Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen. Endlich erscheint die Äußerlichkeit der Arbeit für den Arbeiter darin, dass sie nicht sein eigen, sondern eines anderen ist, dass sie ihm nicht gehört, dass er in ihr nicht sich selbst, sondern einem anderen angehört. 1844 und liest sich, finde ich, ziemlich modern. Angesichts dieser Generalkritik verwundert es nicht, dass Utopien zu einer Befreiung von der Arbeit, von Marx über Marcuse bis Gorz, lange Zeit die Oberhand behielten. Die konkrete Utopie guter Arbeit basiert auf einer anderen Tradition. Hier geht es nicht um die Befreiung von der Arbeit, sondern um die Befreiung in der Arbeit. In der Tradition der Befreiung in der Arbeit steht ein Autor, der in den letzten Jahren die Debatte über Arbeit sehr bereichert hat, der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa. Hatte seine Analyse der Beschleunigung schon Aufsehen erregt, legte er unlängst mit dem Buch Resonanz eine Soziologie des guten Lebens vor, die auch nach den Bedingungen guter Arbeit fragt. Resonanz, so Rosa, ist die Grundsehnsucht nach einer Welt, die einem antwortet. Beim guten Leben geht es darum, sich in einer antwortenden, entgegenkommenden Welt getragen oder sogar geborgen zu fühlen. Was hat dies mit Arbeit zu tun? Rosa zufolge bestimmt sich Arbeit über den Umgang mit Materialitäten. Es geht um das Berühren, Bewegen, Verändern, Gestalten der Dinge und damit die Erfahrung handelnder Selbstwirksamkeit. Rosa kritisiert an der sozialphilosophischen Tradition, dass diese die Sozialität der Arbeit überbetont und ihre Materialität unterbetont habe. Mit Bezug auf McIntyre formuliert Rosa: Jeder Tätigkeit wohnt ein eigener Standard of Excellence inne, den zu erreichen oder dem nahezukommen, die Erfahrung von tätigkeitsbezogener Selbstwirksamkeit ermöglicht. Diese Maßstäbe des Guten bilden immer schon einen inhärenten, konstitutiven Teil einer Praxis. Die Tätigkeit, ein Brot zu backen oder Fußball zu spielen, impliziert bereits, was es heißt, gut zu spielen oder gut zu backen. Als Gewährsmann zieht er Richard Sennett hinzu, der in seinem Buch Handwerk den Wunsch, eine Arbeit um ihrer selbst willen gut zu machen, als ein dauerhaftes menschliches Grundstreben ausweist. Wenngleich, so Rosa, die Standards für gute Arbeit immer auch sozial definiert seien, so ist es doch primär der Stoff, mit dem das arbeitende Subjekt in Wechselwirkung tritt und an dem es sich selbst formt. Zentral sei, dass sich zwischen Arbeitendem und dem Gegenstand seiner Arbeit eine genuine Antwortbeziehung herausbildet. Der Gegenbegriff zur Resonanz ist Entfremdung und folgerichtig steht im Zentrum von Rosas Entfremdungsbegriff, dass durch die Notwendigkeit zum Verkauf von Arbeitskraft und durch verdinglichte Arbeitsbedingungen bewirkte Verstummen von Resonanz. Die arbeitsvermittelte Resonanzbeziehung ist Rosa zufolge jedoch so elementar, dass sie sich durch Kapitalismus und Ökonomisierung nicht völlig zum Verstummen bringen lässt. Die Erwerbsarbeit bilde nach wie vor eine essentielle Resonanzsphäre. Vor dem Hintergrund dieser Resonanzaufladung der Arbeitssphäre bestätigt das Ringen um gute Arbeit das Verlangen, die stoffliche Resonanzbeziehung gegen die unterminierenden Imperative der Ökonomisierung zu verteidigen. Arbeitende, so Rosa, haben ein tiefgehendes Verlangen, ihre Arbeit gut zu machen und das Material gleichsam zum Sprechen zu bringen. Das gilt für Bäckerinnen wie für Verkäufer, für Pflegende wie für Lehrende und Schreibende ebenso wie für Forschende. Doch in jeder Tätigkeit gäbe es Umschlagpunkte, jenseits derer wir zwar noch funktionieren und Vorgaben, zum Beispiel Kennziffern, erfüllen können, aber den inneren Kontakt und Bezug zur Tätigkeit verloren haben. Diese Umschlagpunkte signalisieren das Verstummen der Resonanzachse und können die zynische Arbeitshaltung zur Folge haben, die wir in vielen Berufen beobachten. Was für industrielle Arbeit gilt in erhöhtem Maße für Arbeit in sozialen Dienstleistungsberufen, in denen Supervisoren meiner Meinung nach überwiegend nach wie vor arbeiten. Hier hat der Arbeitsgegenstand, sprich die zu Pflegenden, zu Unterrichtenden, zu Erziehenden, zu Therapierenden, zu Betreuenden, von sich aus starke Resonanzerwartungen. Rosa, in jedem Blick eines Kranken oder eines Kindes liegt eine Resonanzaufforderung und mehr noch, ohne Resonanzbeziehungen lässt sich weder adäquat pflegen noch angemessen erziehen. Zwar geht Rosa davon aus, dass der Wunsch nach Resonanz in der Arbeit in einer gnadenlos kompetitiven Welt zunehmend ins Leere läuft. Und doch können wir aus einer Studie die Frage gewinnen, wie es gelingen kann, in der Arbeit und in Arbeitsorganisationen temporäre Resonanzräume zu schaffen, in denen über gute Arbeit als resonante Arbeit nachgedacht werden kann. Ich komme zum nächsten Punkt, Schlaglichter aus der riskanten neuen Arbeitswelt. Bevor ich mich der guten Arbeit im engeren Sinne zuwende, möchte ich einige Erkenntnisse der Arbeitssoziologie präsentieren, die nahelegen, dass der Weg zu guter Arbeit eher steinig sein wird. Dass gute Arbeit überhaupt zum Thema geworden ist, zeigt zweierlei. Zum einen, dass die Akzeptanz dafür gesunken ist, sich allein schon damit zufrieden zu geben, überhaupt eine Arbeit zu haben. Im letzten Jahrzehnt hat sich in Deutschland der öffentliche Fokus von der Arbeitsplatzperspektive der Krisenjahre zur Arbeitskraftperspektive verschoben, was nicht zuletzt mit dem rasanten Anwachsen arbeitsbedingter psychischer Krankheiten zu tun hat. Damit einhergeht die Erkenntnis, dass trotz ökonomischen, technischen und wissenschaftlichen Fortschritt die Bedingungen und die Organisation von Arbeit nicht besser geworden sind. Im Gegenteil, dem Frankfurter Sozialphilosophen Axel Honneth zufolge hat es, ich zitiere, noch nie in den letzten 200 Jahren um Bemühungen, einen emanzipatorischen, humanen Begriff der Arbeit zu verteidigen, so schlecht gestanden wie heute. Die faktische Entwicklung in der Organisation von Industrie- und Dienstleistungsarbeit scheint allen Versuchen, die Qualität der Arbeit zu verbessern, den Boden entzogen zu haben. Soweit Honneth. Sehen wir genauer hin. Seit den 90er Jahren ist Deutschland, und ich spreche im Wesentlichen aus der deutschen Perspektive, was sozusagen auf einer internationalen Tagung vielleicht eher beschränkt oder schwierig ist, aber das ist nun meine Erfahrungsperspektive. Also seit den 90er Jahren ist in Deutschland die in der Nachkriegsordnung geltende Grundidee der sozialen Marktwirtschaft, also des fairen Interessenausgleichs zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen, weitgehend aufgekündigt worden. Ein Anzeichen davon ist die rasante Zunahme an prekären Arbeitsverhältnissen. Leiharbeit, Befristungen, Werkverträge, Minijobs, Niedriglöhne im reichen Deutschland, die zu Armut, sozialem Abstieg und gesellschaftlicher Ausgrenzung führen. Arbeitspolitisch können wir heute von einer Dreiteilung der Gesellschaft sprechen. Steht die Prekarisierung am unteren Ende? Und gibt es in der Mitte nach wie vor einen Kern an Normalarbeitsverhältnissen mit unbefristeten Stellen, Entschuldigung, tariflicher Vergütung und akzeptablen Sozialleistungen, so etabliert sich am oberen Ende der Arbeitswelt ein Bereich privilegierter Arbeitsverhältnisse. Die Rede ist von Berufen mit einer hohen Selbstständigkeit in der Arbeit, zeitlich und räumlich flexiblen Arbeitszeiten, der Möglichkeit, die eigene Subjektivität und Kreativität in der Arbeit zu verwirklichen, dem Gefühl, sinnvolle Arbeit zu leisten und nicht zuletzt relativ gut bezahlter Arbeit. Die Zunahme an psychischen Belastungen, Stress und Burnout weist jedoch darauf hin, dass die neue Selbstständigkeit eine Kehrseite hat. Axel Honneth zeichnet nach, in welcher Weise die rapide gewachsenen Ansprüche auf individuelle Selbstverwirklichung zu einem institutionalisierten Erwartungsmuster geworden sind. Die Prozesse, so Honneth, die einmal eine Steigerung qualitativer Freiheit versprachen, treten den Einzelnen heute als Forderung von außen entgegen. Zunächst zögerlich, dann schließlich massiver, werden Individuen nun nämlich mit der Erwartung konfrontiert, sich als biografisch flexible, veränderungsbereite Subjekte präsentieren zu müssen, um beruflich oder gesellschaftlich Erfolg haben zu können. Der zentrale Mechanismus, der diesen Umschlag von Freiheit in Zwang befördert, ist die indirekte Steuerung. Unternehmensleitungen reichen die Überlebensbedingungen des Unternehmens bis auf das einzelne Team, Projekt oder den einzelnen Arbeitsplatz durch. Die Beschäftigten werden direkt mit den Markt- und Kundenanforderungen konfrontiert. Zugleich setzt das Management über Kennzahlen und Zielvereinbarungen weiterhin die Rahmenbedingungen, an deren Erreichung die Beschäftigten gemessen werden. Nur wer immer wieder aufs Neue die Ziele erreicht und sich im Wettbewerb bewährt, hat es weiterhin verdient, dazuzugehören. Wer die von Jahr zu Jahr prozentual steigenden Ziele nicht erreicht, gilt als Low Performer, der um seinen Arbeitsplatz fürchten muss. Für die Beschäftigten wird die Arbeit damit zu einer permanenten Bewährungsprobe. Neckel bringt das Dilemma subjektivierter Arbeit auf den Punkt. Auf der einen Seite lautet die Mitteilung: Bringe deine ganze Persönlichkeit in deine Arbeit ein, nicht nur deine kognitiven Fähigkeiten, sondern auch deine Gefühle, deine Werte, deine Kreativität. Stelle dir selbst deine Aufgaben, erledige deine Projekte eigenständig. Uns als Management interessiert nur dein Ergebnis. Und auf der anderen Seite bleibt diese Mobilisierung der besten Seiten des Menschen auf das ökonomisch Verwertbare begrenzt. Und die implizite Mitteilung lautet: Es zählt von dem, was du eingebracht hast, aber nur das, was auch Gewinn abwirft. Und du sollst zwar selbstständig sein, aber unsere Hierarchien gibt es selbstverständlich weiter. Prekäre Arbeitsbedingungen lassen sich übrigens nicht nur in den Feldern einfacher Tätigkeit finden, sondern gerade auch in den Bereichen der digitalisierten Arbeit. Neueren Studien zufolge setzt sich die gesellschaftliche Spaltung in den Bereichen von Cloud und Crowdwork bruchlos fort. Auf der einen Seite stehen relativ gut bezahlte Spezialisten, auf der anderen Seite bildet sich ein digitales Prekariat heraus, die sogenannten Clickworker. Die Erkenntnisse der Arbeitssoziologie weisen eine große Übereinstimmung mit der vorhin schon genannten DGSV-Studie auf. Ich zitiere: Die befragten Supervisorinnen sind sich darin einig, dass sich zunehmend mehr Beschäftigte einer beschleunigten Dynamisierung und Ausdünnung von orientierunggebenden Strukturen ausgesetzt erleben. Was den Beschäftigten als Freiheit versprochen wird, erweist sich bei genauem Hinsehen als höchst ambivalente Selbstverantwortlichkeit. Die befragten Supervisoren stellen vor allem heraus, dass der Druck, sachlich, vor allem aber ökonomisch ununterbrochen hocheffizient sein zu müssen, weiterhin erheblich zunimmt und die psychophysischen Kräfte vieler Beschäftigter verschleißt. Für die Supervision hat dies zur Folge, dass die Reflexion der Beziehung zum Klientel im Vergleich mit den unmittelbaren Arbeitsbedingungen in den Hintergrund rückt. Weniger der Inhalt der Arbeit wird thematisiert, sondern die Kontextbedingungen der Arbeit und die damit verbundenen Belastungen. Damit nähern sich die Supervisionsthemen dem arbeitspolitischen Themenspektrum an, das in den Arbeitswissenschaften unter dem Label gute Arbeit verhandelt wird. Dem wende ich mich jetzt zu. Jetzt gibt es einen Abschnitt zu arbeitswissenschaftlichen Ansätzen zur Bewertung von Arbeitstätigkeiten, den überspringe ich, den gibt es im Manuskript. Ich bin sonst zu lang geworden und der ist zum Zuhören auch nicht so spannend, sondern ich gehe weiter mit Studien zur guten Arbeit. In den letzten Jahren entstanden eine Reihe von Studien zur Qualität der Arbeit, die sich dadurch auszeichnen, dass sie die Qualität der Arbeit aus der Perspektive der Beschäftigten untersuchen. Den Anfang machte im Jahr 2006 eine unter dem Namen Initiative Neue Qualität der Arbeit, abgekürzt INQUA, firmierende Initiative von Bund, Ländern, Sozialversicherung, Gewerkschaften und Arbeitgebern in Deutschland, die die wahrgenommene Qualität der gegenwärtigen Arbeitssituation aus der Perspektive der Erwerbstätigen untersuchte. Aus Sicht von Arbeitnehmern bedeutet gute Arbeit dieser Studie zufolge, und jetzt wird es richtig traditionell und konservativ eigentlich, ein festes und verlässliches Einkommen zu erhalten, unbefristet beschäftigt zu sein, die fachlichen und kreativen Fähigkeiten in die Arbeit einbringen und entwickeln zu können, Anerkennung zu erhalten und soziale Beziehungen zu entwickeln. Positiv wird Arbeit bewertet, wenn ausreichend Ressourcen vorhanden sind, zum Beispiel Entwicklungs-, Qualifizierungs- und Einflussmöglichkeiten und ein gutes soziales Klima zu den Vorgesetzten und Kollegen. Eine weitere wichtige Bedingung ist, dass das Anforderungsniveau nicht als zu stark belastend empfunden wird. Die tatsächliche Qualität der Arbeit wird INQUA zufolge durch das Arbeitseinkommen, das Fehlbeanspruchungsniveau sowie die Ressourcenkonstellation bestimmt. Mit keinem anderen Bereich der Arbeitsgestaltung sind abhängig Beschäftigte derart unzufrieden wie mit dem Verhältnis von Einkommen und Leistung. Und in keinem anderen Feld wird ein derart hoher Handlungsbedarf gesehen wie bei den Einkommen. Hinsichtlich der tatsächlichen Verbreitung guter Arbeit liefert die Studie ernüchternde Ergebnisse. Nur 3% der Beschäftigten haben einen Arbeitsplatz, der den Kriterien von guter Arbeit entspricht. Einem Einkommen von mindestens 2.000 Euro, was ja nun so viel nicht ist, ein geringes Fehlbelastungs- und ein hohes Ressourcenniveau. 13% der Arbeitsplätze haben gute Grundlagen, aber die Fehlbelastungen sind deutlich zu hoch. Und 84% der Arbeitsplätze zeichnen sich durch zum Teil extrem geringe Ressourcen, hohe Fehlbeanspruchungen und teilweise durch das Fehlen eines existenzsichernden Einkommens aus. Ich komme zum DGB-Index Gute Arbeit. Der DGB, also Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB-Index Gute Arbeit, dem sich neben den ILO-Normen, über die wir morgen ja dann auch noch hören und sprechen, die gegenwärtige Popularität dieses Begriffs in Deutschland verdankt, knüpft an diese INQUA-Studien an. Seit 2007 werden jedes Jahr bundesweit repräsentativ ausgewählte Berufstätige aller Branchen befragt, und zwar unabhängig von ihrer Gewerkschaftsmitgliedschaft. Durch die jährlich wiederkehrende Befragung lassen sich über die Jahre Veränderungen der Arbeitsgesellschaft ablesen und Entwicklungstrends erkennen. Ich möchte zumindest erwähnen, dass es in Österreich mit dem Arbeitsklimaindex ein ähnliches Instrumentarium gibt. Da bin ich aber erst vor kurzem drauf gestoßen, das konnte ich nicht mehr einarbeiten. Liegt draußen, hast du hingelegt. Ah, die neueste Resultate der neuesten Studie gibt es draußen. Bitte zu dem. Das Projekt Gute Arbeit ist ein Versuch in den Gewerkschaften, neben den klassischen arbeitspolitischen Themen wie Geld und Arbeitszeit auch die Qualität der Erwerbsarbeit, mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Der DGB-Index löste anfangs in den Arbeitswissenschaften große Kontroversen aus. Bei den Arbeitgeberverbänden wurde er schlicht als gewerkschaftliche Kampagne abgetan. Alexander Böhne von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände schreibt ziemlich unverblümt, dass es bei aller Diskussion um eine neue Kultur der Arbeit zunächst einmal um den wirtschaftlichen Erfolg gehen müsse, damit der Fortbestand am Markt nachhaltig gesichert werden kann. Daher sei jedweden Normierungs- oder Regulierungsversuchen eine Absage zu erteilen, aus meiner Sicht Deregulierung pur. Die Vorschläge zur Überarbeitung, die dann aus den Betrieben, aus der Arbeitswissenschaft und hinsichtlich der statistischen Gütekriterien von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin kamen, führten 2012 zu einer Weiterentwicklung des DGB-Index. Im überarbeiteten Modell werden nun 11 Kriterien zur Ermittlung der Arbeitsqualität angegeben und damit eine differenzierte Bestimmung von guter Arbeit. Der Index ist unterteilt in 3 große Abschnitte: Ressourcen, Belastungen und Einkommen und Sicherheit. Die 4 Kriterien, die den Teilindex Ressourcen bilden, will ich etwas ausführlicher vorstellen. Erstens Gestaltungsmöglichkeiten. Hier geht es um die Frage, inwieweit die Beschäftigten Einfluss auf die Arbeitsmenge und die Gestaltung ihrer Arbeitszeit nehmen und ihre Arbeit selbstständig planen können. Zweitens Entwicklungsmöglichkeiten. Bietet der Betrieb berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten? Können die Beschäftigten eigene Ideen in ihre Arbeit einbringen? Können sie ihr Wissen und ihr Können weiterentwickeln? Haben sie Aufstiegschancen? Drittens Betriebskultur. Gibt es Wertschätzung durch Vorgesetzte und Hilfe von Kolleginnen? Ein offenes Meinungsklima? Wird rechtzeitig informiert? Planen die Vorgesetzten gut? Wird Kollegialität gefördert? Und viertens Sinn der Arbeit. Haben die Beschäftigten den Eindruck, dass sie mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten, einen wichtigen Beitrag für den Betrieb? Identifizieren sie sich mit ihrer Arbeit? Und die beiden anderen Teilindizes nur noch stichpunktweise. Die Belastungen werden mit den Kriterien Arbeitszeitlage, emotionale Anforderungen, körperliche Anforderungen und Arbeitsintensität ermittelt. Und zu Einkommen und Sicherheit zählen Einkommen, betriebliche Sozialleistungen und Beschäftigungssicherheit. Klaus Pixhaus, der diese DGB-Studie mitentwickelt hat, fasst die zentralen Ergebnisse zusammen. Ich zitiere: Aus Sicht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist Arbeit nur dann als gut zu bezeichnen, wenn berufliche Zukunftssicherheit gewährleistet wird und die Einkommen als ausreichend und leistungsgerecht empfunden werden. Zu diesem Ergebnis war ja bereits die INQUA-Studie gekommen. Darüber hinaus, so Pixhaus, heben die Beschäftigten hervor, dass gute Arbeit durch einen umfassenden Gesundheitsschutz gekennzeichnet ist. Gute Arbeit bedeutet jedoch auch, in einem wertschätzenden und unterstützenden Team von Kollegen, Kolleginnen und Führungskräften zu arbeiten, eine lernförderliche Arbeitsgestaltung mit Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten, Sinn und Nützlichkeit in der eigenen Arbeit zu erkennen und durch eine gute Gestaltung der Arbeitsorganisation unterstützt zu werden. Soweit die arbeitspolitische Perspektive. Daneben gibt es zwei weitere Perspektiven, die für die Supervision eine hohe Relevanz besitzen, die beruflich-professionelle und die ökonomische Perspektive. Da halte ich mich jetzt deutlich kürzer. Ich möchte sie aber zumindest kurz anreißen. Gute beruflich-professionelle Arbeit. Die gewerkschaftliche Perspektive adressiert die Beschäftigten vor allem in ihrer Funktion als Arbeitnehmer. In neueren qualitativen Studien kommen weitere Aspekte guter Arbeit zur Sprache. Beschäftigte wollen ihre Arbeit, ihre beruflich-professionellen Kriterien entsprechend gut machen und gut machen können. So liest man bei Stefan Vosswinkel: Viele Beschäftigte halten den Anspruch an Beruflichkeit und fachliche Kompetenz, also die Gebrauchswertseite ihrer konkreten Arbeit, gegenüber den Ökonomisierungsanforderungen aufrecht. Missachtungserfahrungen der eigenen Fachlichkeit sind ein verbreitetes Thema. Auch wenn hierbei bisweilen eine gewisse Romantisierung der guten alten Facharbeit mitschwingen mag, so fällt doch auf, wie nachhaltig fachliche Anerkennung reklamiert und als Basis für Selbstbewusstsein in Anspruch genommen wird. Hier finden wir uns auf vertrautem Grund wieder, steht gute professionelle Arbeit doch im Zentrum des supervisorischen Blicks. Beruflichkeit und Professionalität der Arbeit als Kriterium guter Arbeit geraten verstärkt in Studien in den Blick, die sich mit Arbeit im Dienstleistungsbereich und hier vor allem mit personenbezogenen Dienstleistungen beschäftigen. Für den Bereich der Altenpflege beispielsweise formulieren Becke und Blazes, dass gute Dienstleistungsarbeit als Arbeit für, an und mit Menschen über die traditionellen arbeitswissenschaftlichen Kriterien hinaus weist, insofern sie zugleich die Interessen der Menschen, für die die Dienstleistungen erbracht werden, mit einbezieht. Nicht nur gute Arbeitsbedingungen, sondern auch eine fachlich und professionell gute Leistung sind ihre Ziele. Denn die arbeitsbezogenen oder beruflichen Ansprüche von Beschäftigten an eine gute Dienstleistungs- und Unterstützungsqualität für ihnen anvertraute Klienten bilden die Basis für das Arbeits- bzw. Berufsethos von Beschäftigten und damit eine zentrale Quelle der sozialen Anerkennung. Dies kann man meines Erachtens auf andere Bereiche personenbezogener Dienstleistungen übertragen. Ich will es bei diesen Andeutungen zur guten beruflich-professionellen Arbeit belassen, zu der auch die Frage nach guter Supervisionsarbeit und das von der DGSV postulierte Kriterium der Güte zählen würden, und wende mich jetzt ebenso thesenhaft und kurz der dritten und letzten Perspektive zu, die ökonomische Perspektive auf gute Arbeit. Moldaschel, ein in Deutschland relativ prominenter Soziologe, schreibt dazu lapidar: Aus ökonomischer Perspektive ist eine Arbeit gut, die bei möglichst geringem Aufwand möglichst viel einbringt. Ich hatte ja eingangs darauf hingewiesen, dass es nach Ansicht von Arbeitgebervertretern bei einer Diskussion um gute Arbeit vor allem um den wirtschaftlichen Erfolg gehen müsse, damit der Fortbestand am Markt nachhaltig gesichert werden kann. Nicht einmal übertrieben polemisch könnte man hinzufügen, damit die Kennzahlen stimmen, die Shareholder zufrieden sind, die Geschäftsführungen ihre Boni erhalten und ihre Verträge verlängert bekommen. Und doch greift diese Sichtweise zu kurz. Denn natürlich hat die ökonomische Perspektive ihre Rationalität, vor allem ihre Rationalität für die Organisation. Und auch diesbezüglich sollte man die Beschäftigten nicht unterschätzen. Eine aktuelle Studie zweier bedeutender deutscher Sozialforschungsinstitute, dem ISF und der SOFI, hat ergeben, dass Beschäftigte neben Gerechtigkeits-, Anerkennungs- und Humanisierungsansprüchen ihrerseits Erwartungen an die Rationalität und Effizienz stellen. In den Worten von Kratzer: Die Beschäftigten wollen einen gut funktionierenden, erfolgreichen Betrieb. Der Studie zufolge, und dies mutet für die kritische Sozialforschung fast wie ein Tabubruch an, fordern Beschäftigte offensiv eine ökonomische Rationalität ein. Das Unternehmen soll an ökonomischen Kriterien gemessen erfolgreich und innovativ sein, sich auch unter schwierigen Marktbedingungen auf dem Markt behaupten und die eigenen Ressourcen effizient einsetzen. Gute Arbeit als ökonomisch effiziente und rationale Arbeit ist also keineswegs nur die Perspektive des Managements. Vor dem Hintergrund meiner eigenen Forschungen im Feld der betrieblichen Arbeitsbeziehungen würde ich hinzufügen, dass auch Betriebsräte und ich denke auch die Gewerkschaften am ökonomischen und Markterfolg ihres Unternehmens interessiert sind. Was es mit dieser Effizienz und Marktorientierung von Beschäftigten auf sich hat, wie es zu ihr kommt und was daran doch auch problematisch ist, bleibt der weiteren Analyse und Diskussion überlassen. Mir war wichtig, den Blick dafür zu weiten, dass die ökonomische Perspektive auf gute Arbeit nicht nur den üblichen Verdächtigen zuzuschreiben ist. Meine Bremer Kollegen Guido Becke und Peter Bleses zeigen am Beispiel sozialer Dienstleistungen, wie sehr es gerade hinsichtlich guter Arbeit zu charakteristischen Interessen-, Anspruchs- und Erwartungskollisionen kommt. Ich zitiere: Die ökonomische Dimension, also die Effizienz sozialer Dienstleistungen, die Maßstäbe des zertifizierten Qualitätsmanagements, die professionellen Qualitätsvorstellungen von Fachkräften, die Qualitätserwartungen der Hilfesuchenden und ihrer Angehörigen und schließlich die Anforderungen der Beschäftigten an gute Arbeit können stark auseinanderklaffen. Jede dieser Perspektiven impliziert eine je eigene Vorstellung von guter Arbeit. Ganz abgesehen von den Qualitätsmaßstäben und Kriterien der Träger sozialer Dienste, der Aufsichtsbehörden und Instanzen oder der Auftraggeber sozialer Dienstleistungen. Die Herausforderung für die Organisation und ich denke auch für die Supervision besteht darin, die genannten Perspektiven auf Arbeit zu vermitteln. Oder wie ich, aber da habe ich jetzt nicht die Zeit für zu triangulieren. Ich würde sagen, das geht darum, diese Perspektiven zu triangulieren. Ich glaube, dass Humanität und Ökonomie mit dem Ziel, ich habe einen wichtigen Satz vergessen, dies sieht auch Paul Fortmeier so, der als Geschäftsführer der DGSV formuliert, ich glaube, dass Humanität und Ökonomie mit dem Ziel guter Arbeit in der Arbeitswelt grundsätzlich in Balance sein müssen. Und ich glaube, dass wir als Supervisoren und Coaches da Entscheidendes leisten können. Damit komme ich zum Schluss und formuliere einige Thesen. These 1. Die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über gute Arbeit und die Ergebnisse des DGB-Indexes Gute Arbeit können Supervisoren für arbeitspolitische Aspekte von Arbeit sensibilisieren. Die Fragen des DGB-Indexes geben Beratern Kriterien für die Untersuchung der Arbeitsrealität in Betrieben und Einrichtungen an die Hand und sei es als innerer Fahrplan. These 2. Die Entwicklung und Umsetzung guter Arbeit ist immer weniger aus der Expertenperspektive oder als Stellvertreterpolitik denkbar. Das macht es den Gewerkschaften schwer. Gerade angesichts der Heterogenität und Vielgestaltigkeit heutiger Arbeitswelten bedarf es der partizipativen Einbeziehung der Beschäftigten. Dies ist für die Gewerkschaften und die betrieblichen Interessenvertretungen eine Herausforderung, bei der sie Unterstützung durch reflexive Beratungsformen brauchen können. These 3, Supervision ist schon immer die Beratungsform, die dem Verstummen in der Arbeitswelt die Kraft von Resonanzräumen entgegensetzt, in denen Zuversicht und eine Verständigung auf ein realistisches Maß von Verantwortung entstehen kann. These 4, gute Arbeit braucht Bündnisse. Meiner Erfahrung nach haben Supervisoren in der Regel wenig Kontakt zu den Interessenvertretungen der Organisation, in denen sie arbeiten, und haben ihnen gegenüber oft eher Vorbehalte und umgekehrt. Dafür gibt es gute Gründe, und dabei gibt es gute Gründe für die partielle und themenbezogene Kooperation. Im betrieblichen Gesundheitsmanagement zum Beispiel gibt es im Kontext von Gefährdungsanalysen bereits vielfältige Kooperationen von Gesundheitsexperten, Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Betriebsräten, Betriebsärzten und Beschäftigten. Und betriebliche Initiativen zur guten Arbeit könnten sich daran orientieren. These 7 möchte ich mit Marx einleiten. Das Kapital, schreibt Marx, ist rücksichtslos gegen Gesundheit und Lebensdauer des Arbeiters, wo es nicht durch die Gesellschaft zur Rücksicht gezwungen wird. Gute Arbeit braucht normative, institutionelle und gesetzliche Absicherungen, die der Deregulierung und der Rekommodifizierung der Arbeit Grenzen setzen. Das wäre auch eine Aufgabe, denke ich, für die Berufsverbände und Fachverbände. Und These 8 und letzte These, hier schließt sich der Kreis zur Ethik, wie sie von der DGSV formuliert wurde. Supervision ist als Profession gebunden an gesellschaftliche Verantwortung für Bildung, Gesundheit, Grundrechte, Demokratie, Gerechtigkeit, Frieden und nachhaltige Entwicklung. Sie ist einer Ethik verpflichtet, die diesen Werten entspricht. Gute Arbeit könnte in diesen Wertereigen aufgenommen werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke. So, wie angekündigt, haben Sie jetzt die Gelegenheit, in Ihren Tischgruppen Fragen zu formulieren. Was haben Sie möglicherweise nicht verstanden? Was möchten Sie auch an den Vortragenden rückfragen? Welche Ideen sind aufgetaucht? Was haben Sie für Assoziationen bekommen? Was möchten Sie gleich hier offen ansprechen beziehungsweise auch rückfragen, um es zu klären? Sie hätten jetzt Zeit dafür, knapp 20 Minuten, und dann haben wir anschließend noch mal ebenfalls knapp 20 Minuten Zeit, hier im großen Kreis ins Gespräch zu kommen. Ja, viel Spaß miteinander.